ARD Sounds.
Grüß Sie, weil traumhaftes Wetter ist und Ferien und überhaupt geht's heute in den Wald mit 1:1 der Talk. Sie können jetzt eine Sendung aus dem Mai 2025 noch einmal hören. Damals habe ich Lena Tausch begrüßt. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wenn sie jetzt nicht bei uns im Studio wäre, sondern in ihrem Wald in Krumbach, was wären dann an so einem Tag ihre Aufgaben als Revierförsterin?
Heute wären zwei Themen bei mir vorwiegend Aufgabe und das wäre einmal Bäume auszeichnen, das heißt die Holzernte vorbereiten für den Herbst, wo dann der Einschlag ansteht, und das andere neu gepflanzte Kulturen zu kontrollieren, ob da der kleine Rüsselkäfer sich aktiv betätigt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Lena Tausch, Revierförsterin und Jägetarierin.
Schön, dass Sie bei uns sind und nicht Bäume auszeichnen. Mit Försterin kann ich ja noch was anfangen, aber wer oder was ist eine Jägetarierin?
Der Begriff Jägetarier, den habe ich mir gar nicht selber ausgesucht und von dem her würde ich den für mich weit definieren. So wie ich das dann nachgelesen habe, resultiert es daraus, dass man quasi nur rein selbst erlegtes Wildfleisch zu sich nimmt.
Ah, okay. Was bei einer Försterin, Jägerin ja naheliegen kann.
Genau, genau. Ja. Das einfach dazugehört zum
Wobei
Job.
Wobei, Sie waren vor der Jägetarierin, waren Sie Vegetarierin?
Ich war Vegetarierin, genau, 9 Jahre lang und war davon auch sehr überzeugt und bin dann durch das Forststudium zum Jäger, Försterin und auch Fleischesser geworden.
Und zum Försterin eben in Krumbach. Wie sieht es aus im Leben? Wie lange könnten Sie sich ernähren von dem Wild, das Sie auch zur Strecke bringen? Wie viel müssen Sie da in einer Saison schon beruflich jagen?
Gute Frage. Also es gibt immer einen Abschlussplan, an dem wir uns halten müssen. Und wahrscheinlich, wenn Sie sagen, bis ans Lebensende kann man sich dauerhaft von Wild ernähren, weil das ein nachhaltiges Produkt draußen ist. Und es sind immer jährlich vorgegebene Zahlen, die wir einhalten müssen. Also das heißt, wir müssen auch haushalten mit unserem Fleischkonsum.
Aber wie viel ist das ungefähr?
Bei uns sind es, gute Frage. Ich würde mal sagen, alles in allem so ungefähr in meinem Revier um die 300 Stück.
300 Stück Wild?
Wild, genau. Also nur Rehwild. Nicht
zwischen Hasen und...
Nee, das bezieht sich nur auf Rehwild. Da haben wir den Abschlussplan dafür.
Ah ja, aber von 300 Rehen können Sie doch ein Jahr, kommen Sie doch ein Jahr durch in der Ernährung.
Ich auf jeden Fall. Aber ich freue mich darüber, dieses hochwertige Produkt an andere Konsumenten abzugeben.
Also das ist die eine Dimension, wenn Sie im Wald tatsächlich sind oder auch gar auf der Jagd, auf der Pirsch. Wie hoch ist aber beim Beruf Revierförsterin, wie hoch ist der Büroanteil, der Bürokratieanteil?
Das variiert tatsächlich nach Jahreszeit, aber ich würde es trotzdem so auf 30-40% schätzen.
Unterm Strich insgesamt doch.
Ja, also ja. Wahrscheinlich schlagen ältere Kollegen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich merke da immer wieder, dass vielleicht manchmal auch die Bürokauffrau durchschlägt, die ich vorher gelernt habe, und ich da sehr systematisch rangehe, und zu einem Revier gehört eben neben der Flächenarbeit wahnsinnig viel Bürokratie mittlerweile eben auch dazu. Ja.
Was nervt Sie am meisten?
Gute Frage. Was nervt mich am meisten? Tatsächlich, wenn ich mir die Zeit nicht so einteilen kann, wie ich möchte, zum Beispiel warte ich sehnsüchtig auf Regen aus zwei Gründen. Einmal, weil der Wald das braucht und zweite Mal, dass ich mit gutem Gewissen ins Büro sitzen kann.
Ah, okay.
Genau.
Und da die Stapel wieder abarbeiten können,
genau,
die sich anhäufen. Naja, jetzt ist im Augenblick ja eine neue Regierung, ist ja eines der großen Ziele, ist ja Bürokratieabbau unter anderem. Was könnten Sie beitragen, welchen Vorschlag hätten Sie, welche bürokratische Pflicht für Revierförster würden Sie sofort abschaffen?
Oh, da gibt es einige, aber ich glaube, ich muss gerade an meine Kollegen denken vom Amt tatsächlich, und da geht es ja um Förderanträge. Ich glaube, dass die viel, viel mehr noch mit Bürokratie zu tun haben als wir bei uns. Mhm. Und bei uns geht es halt vor allem um Holznachweisungen, um Jagdnachweisungen, um Pflanznachweisungen, solche Dinge. Und da lässt sich, glaube ich, bei allem drüber streiten, ob es wirklich notwendig ist. Aber wenn wir eben nachhaltig wirtschaften wollen und das auch belegen wollen, dann gehört es leider dazu.
Die Forstsprache ist schon eine ganz eigene auch, oder? Ja, ähnlich wie die Jagdsprache ja auch. Also jetzt, was war das gerade? Holz aus, was müssen Sie, Stämme ausweisen?
Ach so, nachweisen.
Nachweisen.
Ja, das ist schon mal der Trick, dass man darauf achtet, eben die Wortwahl sich genau zu Herzen zu nehmen. Das Nachweisen bedeutet einfach, ich habe eine Arbeit getan, das heißt, wir haben Holz geerntet, wir haben Bäume gepflanzt und ich belege dann quasi durch Buchungen in unserem System, dass ich das, also ich weise es nach, dass es einfach nachvollziehbar ist.
Und wenn Sie vorhin gesagt haben, Sie würden jetzt eigentlich, wenn Sie nicht hier waren, Holz auszeichnen?
Genau, auszeichnen bedeutet, ich schnapp mir die rote Sprühdose und renne durch den Wald, beziehungsweise die weiße und die rote, und markiere einmal die Wege, wo die Maschine fahren darf, mit weißer Farbe und mit roter Farbe die Bäume, die vom Harvester oder von den Waldarbeitern dann entnommen werden. Und nicht zu vergessen, eine wunderbare Wellenlinie für die Bäume, die stehen bleiben. Biotopbäume, Habitatbäume, solche Sachen.
Ist das überall gleich? Weil ich habe mich oft schon gefragt, was bedeutet eigentlich der Rot, wenn ich im Wald unterwegs bin. Gelbe Farbe sieht man
ja
auch manchmal.
Gibt es auch, das? Ja. Also deswegen muss man immer aufpassen. Bei uns, bei den Bayerischen Staatsforsten, ist so, dass wir das genormt haben und dass ich quasi bei meinem Revierleiterkollegen weiß, was der da gemacht hat. Über die Länder hinweg oder auch Besitzarten übergreifend quasi im Privatwald oder solche Dinge, da macht es jeder, glaube ich, nach seinem deutschen Gusto.
Und was ist gelb?
Gute Frage, ich habe es nicht bei mir im Wald.
Gar nicht, okay.
Ja.
Und gibt es eine Farbe auch für dann, weil Sie über die Käfer vorhin gesprochen haben, über ja, da ist der Käfer drin. Kann ich das auch als Laie sehen an irgendwelchen Markierungen oder muss ich erst reinschauen?
Nee, erkennt man auf jeden Fall. Bei uns wird es quasi mit einem roten X und einer Nummer, die mit unserem digitalen System verbunden ist, dass man wirklich weiß, die Nummer 350 befindet sich in dem und dem Wald. Im Privatwald wird in der Regel oder durch die Kollegen vom Amt wird oftmals auch ein rotes K für den Käfer auf den Baum gesprüht.
Karl der Käfer, genau. Wurde nicht gefragt.
Ja, oh, er wurde einfach fortgejagt.
Aus der Zeit kommen sie also. Hervorragend. Dass diese Käfer jetzt, auf die Sie ja auch schauen würden, wenn Sie jetzt nicht hier wären, dass das ein Thema ist, hängt das auch an der Trockenheit im Augenblick?
Ja, es sind mehrere Faktoren und die Trockenheit spielt da wahnsinnig mit rein und zwar in dem Sinne, dass sie unsere Bäume schwächt. Wie wir, wenn wir zu wenig zu trinken haben, sind wir geschwächt und dann können wir uns nicht wehren. Und deswegen spielt es wahnsinnig mit rein. Ja.
Sie sind in Krumbach, Schwaben, zwischen Augsburg und Memmingen.
Genau.
Wie extrem ist es da mit der Trockenheit bei Ihnen?
Das kommt immer drauf an. Also letztes Jahr hatten wir ein relativ gutes Jahr. Dieses Jahr, wie überall wahrscheinlich, sehnen wir uns den Regen herbei. Und neulich hatte
Das ist ja so Süd-Nord, ne? Also im Norden ist es ja noch viel extremer als im Süden.
Da ist viel, viel extremer. Ja. Und es variiert auch. Also ich war letztes Wochenende um die Nürnberger Ecke und allein, wenn ich da aus dem Auto aussteige, ist diese Trockenheit fast schon südlicher Flair. Also da ist noch mal viel extremer und je mehr man nach Norden wandert, noch schlimmer. Ich würde mal sagen, dass wir Mitte südlich noch relativ gut aufgestellt sind, aber langfristig gesehen merken wir das natürlich auch, dass es bei uns trockener wird.
Mhm. Waldbrandgefahr, logischerweise
ja,
dann auch.
Ja, hatten wir ja jetzt neulich auch schon ausgerufen. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand gerade ist, aber wenn ich durchs Unterholz laufe, dann knackt es und knirscht und also es ist so ein Britzeln in der Luft.
Was machen Sie, wenn Sie einen erwischen, der raucht?
Darauf hinweisen, dass das auch gesetzlich jetzt verboten ist.
Oh Gott, das klingt aber sehr freundlich.
Ich mache das nicht. Das mache ich in einem anderen Ton. Ich wusste das vor dem Forststudium gar nicht, dass es überhaupt gesetzlich verboten ist. Aber einfach das Bewusstsein schaffen dafür. Ich meine, ich habe auch lang geraucht und habe jede Zigarette genossen. Aber da einfach das Bewusstsein schaffen, was da passieren könnte. Ich komme nicht mit den Paragraphen ums Eck.
Sie haben es gemerkt, wir haben hier gerade nicht über das aktuelle Wetter gesprochen, sondern über die ganz extreme Trockenheit vor einem Jahr. Da haben wir diese Sendung nämlich zum ersten Mal gesendet. Heute die Wiederholung mit Lena Tausch in 1:1 der Talk. Man hat es gerade schon gehört, aus Baden-Württemberg nach Bayern zugewandert, also neue Bayerin. Wie naturnah sind Sie aufgewachsen in Baden-Württemberg?
Sehr naturnah. Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Ulm und war schon immer draußen unterwegs, war bei den Pfadfindern als Kind. Unsere Eltern haben uns quer durch die Landschaften gezogen und von dem her war das irgendwie schon immer Teil von mir.
Also Eltern auch enger Bezug zur Natur?
Nur vom Interesse her. Beide beruflich komplett was anderes. Bauzeichnerin die Mama, Papa der Kfz-Meister, also von dem her nicht, aber wir waren schon immer gern draußen.
Geschwister?
Eine Schwester und die ist Grafikdesignerin. Wir sind komplett unterschiedlich und trotzdem uns ultra nah und begleiten uns immer in unsere Welten.
Ach toll. Ja. Das heißt, die Schwester war dann auch nicht mit bei den Pfadfindern?
Nee.
Sie aber schon?
Ja.
Ist das richtig so, mit jedem Tag eine gute Tat oder ist das Klischee?
Jeden Tag eine gute Tat wäre bestimmt nicht schlecht. Ich war nur einmal die Woche bei den Pfadfindern. Von dem her.
Das reduziert den Aufwand erheblich.
Da war es eigentlich, das war witzig, es war eigentlich so eine Stadtgruppe und wir haben verschiedene Tätigkeiten gemacht, Zeltlager, solche Sachen, aber jetzt nicht klischeehaft besonders gute Taten.
Mhm. Das ist ja,
außer uns gut getan.
Ja, bitteschön. Aber das ist ja teilweise auch so von der Organisation her durchaus straff, ne? Also da Pfadfinder, man könnte es auch spießig finden, glaube ich, so diese verschiedenen, ja, wie heißt Fähnlein oder wie heißen
ja,
die Gruppen?
Das sind dann die Jungpfadfinder, die Pfadfinder und ich weiß gar nicht, wie die Kleinen heißen, aber ich muss dazu sagen, wirklich in der Gruppe, in der ich damals war, das war ein Haufen lauter Chaoten und ich habe so das Gefühl gehabt, es war vielleicht auch so ein bisschen die Kinder in die Spuren bringen.
Okay, also eher pädagogischer Auftrag.
Ja.
Ist Pfadfinder so männerlastig dann auch wie Förster?
War es tatsächlich. Also wir waren nur zwei Mädels und das war auch der Grund, warum wir irgendwann rausgegangen sind, weil die Pubertät dann so reinkommen ist und wir dann irgendwie keinen Bezug mehr dazu hatten. Ja, tatsächlich. Interessant.
Was haben Sie da gelernt über die Natur?
Das waren halt vor allem so Zeltlager bauen. Wir mussten Nachtwache halten, das heißt auch die Ruhe und die Dunkelheit im Wald aushalten, Feuer machen. Das, was ich nie vergessen werde, war der Donnerbalken. Erlebnis, das man unbedingt mal gemacht haben muss.
Also der Donnerbalken für alle Menschen, die nur in der Stadt leben, ist, also ich übersetze es mit, also ich kenne es auch aus Zeltlager, ist das selbstgebaute Plumpsklo.
So ungefähr, ja genau. Ja. Also ein großes Loch, ein Stamm drüber, eine Sitzmöglichkeit drüber und Entspannung pur. In der Natur.
Entspannung pur? Weiß ich nicht. Aber gut, wenn Sie es so erlebt haben, alles
als
gut.
Kind definitiv, da war es noch spannend.
Das, ja. Keine Ahnung, wie groß, ich war nur drüber gestolpert, als ich das eben gelesen habe bei Ihnen. Wie groß ist die Pfadfinderorganisation heute noch?
Keine Ahnung, ja. Ich bin wirklich raus.
Sie sind auch keine Funktionärin da geworden. Nee. Aber es gibt, habe ich nachgeschlagen, es gibt auch in Krumbach Pfadfinder. Mhm. Die könnten Sie doch eigentlich mal in den Wald
entführen, ja.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja? Wäre eine Idee.
Sie haben ja sowieso den Anspruch, auch viel Kinder in den Wald zu gehen. Ihr Wald ist auch kein ganz normaler Wald, sondern ein Erholungswald.
Unter anderem, genau.
Was ist denn ein Erholungswald?
Ein Erholungswald, vor allem in diesem, bei mir ist quasi die Anbindung an die Stadt, an die Gemeinden. Und das ist ein ganz normaler Wald eigentlich, nur dass da die Wege ein bisschen besser ausgebaut sind. Das heißt, der Feinkornanteil von den Wegen ist ein bisschen angenehmer, dass eben auch Kinderwagen fahren können, dass Fahrradfahrer fahren können, Rollstuhlfahrer fahren können. Es gibt verschiedene Sitzmöglichkeiten. Bei mir gibt es total schön einen Walderlebnispfad mit Niederseilgarten, mit einem Waldklassenzimmer. Und das
ein
macht,
Waldklassenzimmer?
Genau, da kann man sich eigentlich relativ einfach vorstellen. Das sind uralte Bäume, die 30, 40 Meter hoch sind. Das heißt, man kommt sich winzig klein vor und da sind eben Sitzmöglichkeiten drin. Aber es fühlt sich an, wie wenn man in so einer Waldhalle drin sitzt eigentlich, ja.
Und das wird auch gebucht dann von Klassen? Oder?
Das ist öffentlich zugänglich für jedermann und war, glaube ich, ursprünglich auch so gedacht, dass die Schulklassen da hingehen und jetzt werden auch immer wieder Aktionen gemacht. Also ich mache mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, kurz das ELF. Die sind, nur um das kurz zu erklären, für die Hoheit tätig quasi, die kontrollieren, was wir draußen machen von den Bayerischen Staatsforsten, was die Privatwaldbesitzer machen, beraten, unterstützen draußen. Und die sind vorwiegend auch für die Öffentlichkeits- und Waldpädagogik zuständig. Und mit denen mache ich dann unter anderem, um den Kreis wieder zu schließen, im Waldklassenzimmer Aktionen.
Na also und da könnten da ja dann vielleicht mal die Pfadfinder aus Krumbach auch dazu kommen,
genau,
um auch
genau.
den Kreis wieder zu schließen und zu genau. den Pfadfindern zu kommen.
Ja.
Ja, viele Lagerfeuer machen, die sonstige Feste. Wissen Sie noch, wie Sie, ob Sie vielleicht sogar mit den Pfadfindern als Zehnjährige die Jahrtausendwende erlebt haben?
Nicht bewusst jetzt gerade okay. so. Ja.
Spannend, gell? Mhm. Wenn man sich immer denkt, dann müssen wir es eigentlich sofort wissen, aber dann ist es doch weg.
Ja.
Na gut. Und mit 15, wissen Sie da noch, wie Sie da zur Vegetarierin geworden sind?
Das werde ich auch nicht vergessen. Und zwar war ich da in einer Beziehung, ich hatte einen Freund und die hatten ein paar Schweine zu Hause. Und es waren 3, 4 Ferkel, die habe ich immer wieder gestreichelt und gefüttert und gemacht und getan. Und dann waren eines Tages die Schweine weg und ein paar Tage später die Wurstdosen im Flur.
Okay.
Und tatsächlich so rückblickend muss ich selber manchmal ein bisschen schmunzeln, möchte es aber nicht belächeln, weil es einfach eine absolute Emotion war. Das waren nicht irgendwelche Schweine, sondern die ich eine Beziehung dazu
die
aufgebaut habe.
Die hatten einen Namen. Das ist, glaube ich, immer das Problem, oder?
Nicht mal Namen, aber einfach, weil vor allem von meinem Freund und dessen Familie war das ganz normal. Die holen sich die Schweine, ziehen die auf und haben dann da ihre eigene Fleischproduktion. Aber irgendwie ging es mir sehr nahe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, kann ich nicht. Und dann habe ich den Bogen so ein bisschen weitergespannt und habe dann 9 Jahre lang kein Fleisch gegessen.
Ich glaube, das machen ganz viele Menschen in dem, also mit 15-Jährigen, die da plötzlich anfangen, drüber nachzudenken und auch sehr sensibel sind, muss ich nicht genau 15 sind, aber gerade so in dem Alter. Wie haben Ihre Eltern reagiert?
Die waren dem eigentlich, also zuerst verdutzt und haben aber gesagt, okay, nee, nimm mal auf. Viel interessanter war eigentlich eher die Reaktion von meiner Oma aus der Kriegszeit. Die konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Also die hat immer gefragt, also die wollte mir dann auch immer Hühnchen für Fleisch verkaufen, weil Hühnchen ist ja kein Fleisch. Und für die war das absolut weltfremd, dass jemand plötzlich sagt, er isst kein Fleisch mehr. Aber meine Eltern, die haben das einfach akzeptiert und haben dann auch entsprechend gekocht oder
und die Oma hat was? Die hat dann versucht, ihnen Hühnchen unterzujubeln oder was?
Sie hat dann immer gekocht und hat gesagt, ja, da ist nur Hühnchen drin.
So,
und dann habe ich gesagt, ja, sehr freundlich, aber das ist auch ein Lebewesen.
Und so sind Sie durchgekommen. Wenn Sie so naturnah aufgewachsen sind und so naturbewusst dann eben auch, warum haben Sie nicht gleich angefangen, sich irgendwas zu überlegen, was Sie beruflich machen, was Sie da dann auch mit Tieren und mit Natur möglicherweise zusammenbringt?
Sehr gute Frage. Ich wollte am Anfang, ich wollte in den sozialen Sektor. Ich wollte ursprünglich, weil ich mag Natur, Menschen, Tiere, und ich wollte ursprünglich im sozialen Bereich arbeiten. Und da habe ich das Fachabitur angefangen im sozialen Sektor, habe dann diese Schule abgebrochen und meine Mutter hat gesagt, so nicht, irgendwas wird weitergemacht. Und dann war das irgendwie mehr oder weniger so eine Schnappschussaktion, okay, Bürokauffrau, das machen wir, das kann man immer brauchen.
Also war es kein Berufswunsch aus Überzeugung?
Nee, das definitiv. Alibi. Das war irgendwie so, ich muss was machen, ja. Ich weiß gerade genau nicht was, und ich bin aber ultra dankbar für diese Entscheidung, weil ich da wahnsinnig davon profitiere. Einfach was die Struktur oder das weiträumige Denken oder auch die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Büro erleichtert, weil ich mich da einfach sehr gut reindenken kann, was braucht ihr von mir, Verständnis haben, so diese Sachen. Hab aber dann relativ schnell gemerkt, das ist es nicht. Und
dann erzählen wir weiter, wenn die Nächsten gesungen haben.
Genau.
Würde ich sagen, oder?
Machen wir so.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Lena Tausch. Tauscht Bürostuhl gegen Hochsitz.
Das heißt, als Bürokauffrau haben Sie nie gearbeitet?
Doch, schon. Immer mal wieder zwischendurch. Okay. Ja. Um so Zeiten zu befüllen quasi, ja.
Und wie kam es dann zum Hochsitz?
Ich war ein Jahr in Australien, dann bin ich heimgekommen und habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich tun? Wollte soziale Arbeit studieren.
Ein Jahr in Australien ist aber eine der alltäglichsten Beschäftigungen, die man so haben kann?
Definitiv nicht. Mhm. Ich habe da Work and Travel gemacht. Mhm. Und eins meiner besten Jahre, würde ich sagen, es kommen noch einige, aber das war schon einschneidend, weil es einfach ein Jahr voller Freiheit war, mit meinem klapprigen Bus da durch die Gegend zu fahren, immer wieder unterschiedliche Jobs zu machen. Und
also es war kein fester Job, sondern das wollte
ich gerade. Nee, das war quasi, mal habe ich Getränke verkauft, dann habe ich im Hostel Zimmer und Klos geputzt, dann habe ich auf irgendwelchen Feldern Auberginen geerntet, und das Witzigste war mal, wir haben LKWs gewaschen in so einer Waschanlage, irgendwie haben wir da, also der Job, der gerade reingetudelt ist.
Eins Ihrer besten Jahre, sagen
ja. Mhm. Ja, hat auch der Sprache gut getan, hat dem gut getan, immer zu wissen, dass es irgendwie weitergeht, weil wir teilweise bei Regen mit einem kaputten Auto ohne Geld irgendwo da saßen, und plötzlich stiefelt da auf dem Campingplatz ein Landwirt rein und sagt, er braucht für nächste Woche Erntehelfer,
das
und
heißt,
schon geht's weiter.
Das war gar kein organisiertes, wie man heute sagt, Work-and-Travel-Programm, wo die hingehen und eigentlich mehr oder weniger betreut werden, sondern Sie haben sich das alles selber gemacht.
Ja.
Ah.
Wir sind auch von Norden nach Süd gereist, während alle von Süden nach Norden gereist. Mit einer Klassenkameradin war ich dort, genau. Mhm. Ja. Also es war ein bisschen chaotisch. Wir haben auch ein Auto gekauft, das gleich kaputt war. Und es sind viele Dinge in die Hosen gegangen. Aber es hat mich mit vielen Tränen, vielen Lachen auf jeden Fall weitergebracht.
Daran gedacht zu bleiben, haben Sie nicht?
Ich wollte immer wieder kommen, aber ich bin dermaßen, das merke ich auch jetzt, Familie und Freunde verbunden, dass ich unglaublich gern immer wieder heimkomme. Was geblieben ist, ist die Reiselust. Ich betitel mich selber manchmal wie so ein Zugvogel. Ich reise immer gern weg und komme aber unglaublich gern in mein Nest zurück.
Und dann also aus Australien zurück. Wie ist denn die Waldsituation in Australien? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da immer nur so Wüste, so Steppe.
Ja, relativ. Also es gibt auch Dschungel, Urwälder, solche Sachen, aber meistens trocken, ja.
Und dann zurückgekommen und plötzlich den Wald hier entdeckt, oder wie?
Genau, ich wollte soziale Arbeit studieren, wollte mit Menschen zusammenarbeiten, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Habe mich da beworben und meine Mutter hat gesagt, hey, du brauchst einen Plan B. Und eine, wie war es, von einer Freundin von meiner Mutter, deren Tochter, die sei vom Typ so wie ich.
Ja, okay.
Und dann haben sie gesagt, Lena, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch nicht bescheuert und laufe den ganzen Tag im Dreck in grünen Klamotten rum und töte Tiere.
Ah, die Tochter von der Freundin von der Mutter hat Forstwirtschaft studiert.
Genau.
Der Teil hatte gefehlt. Okay.
Und die ist halt vom Charakter her so wie ich irgendwie. Und haben sie gesagt, ey, das guckst du doch mal an. Und ich habe eben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Damals noch überzeugte Vegetarierin und habe gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Und wie das so ist, Plan B, sollte man sich offen halten oder immer mal wieder flexibel sein. Habe mir das Studium angeschaut und habe mir gedacht, ach komm, das hört sich doch auch toll an. Natur, Tiere, ich bin gern draußen. Und dann ist Plan A in die Hose gegangen. Ich habe den Studienplatz nicht bekommen, aber bin in der Forstwirtschaft reingekommen.
Und dazu dann nach Bayern?
Dazu nach Bayern, genau. Also das Studium war in Weinstephan. Mhm. und bin überglücklich und merke auch jetzt in meinem zweiten Jahr als Försterin auf der Fläche, dass die soziale Arbeit volle Kanne mit dabei ist.
Das ist ein normales Bachelorstudium, Master?
Genau, oder? Ja, Bachelorstudiumgang. Man kann den Master oben draufsetzen, aber für den Revierleiter oder Revierleiterin, wie ich es jetzt gemacht habe, reicht der Bachelorstudiengang.
3,5 Jahre oder so.
Genau, 3,5 Jahre. Ja. Und dann muss man aber noch ein Jahr an der Forstschule in Lohr am Main draufsetzen, um die Staatsexamen zu machen.
Wie ist denn da eigentlich die Männer-Frauen-Verteilung?
Im Studium bei uns waren es 30% Frauen, würde ich mal sagen.
Mhm. Ja. Und jetzt unter den Förstern und den Revierförstern?
Deutlich weniger. Also ich habe tatsächlich mal nachgelesen, ich glaube irgendwo habe ich was gelesen von 22% Frauenanteil in der Forst-Revierleitung. Mhm. Bei den Waldarbeiterinnen sind es, glaube ich, gerade mal 6% oder was. Also irgendwo verlaufen sich diese.
Haben Sie schon mal Schwierigkeiten gehabt, dann auch ernst genommen zu werden? Als Frau in dem Job?
Das tatsächlich nicht. Ich unterhalte mich logischerweise viel mit Kolleginnen, Freundinnen, die im Forst tätig sind. Es gibt einige, denen das tagtäglich passiert. Nicht unbedingt unter den eigenen Kollegen, aber wenn es dann um die Kommunikation nach außen geht, sei es mit Waldbesitzern, Unternehmern, solche Dinge. Was ich aber schon auch öfters hatte, ist, wenn ich mit einem Kollegen irgendwo dran stehe und es kommt jemand daher, der spricht erstmal nur mit meinem Kollegen. Aha. Und der dann auch darauf hinweist und sagt, hier, das ist die zuständige Revierleiterin. Und dann wird kurz genickt und Hallo gesagt. Und dann unterhält man sich aber wieder mit der Männer. Also das ist schon spannend.
Möglicherweise habe ich auch nicht genug Respekt und Ehrerbietung Ihnen gegenüber, weil Revierförsterin ist ja jetzt nicht nix. Ne? Sind Sie eigentlich Beamtin?
Ich nicht. Nicht? Nee. Früher waren alle verbeamtet. Bei den Bayerischen Staatsforsten sind wir angestellt jetzt. Beim Amt sind noch die Kolleginnen und Kollegen verbeamtet.
So, und Sie sind deswegen Revierförsterin zuständig für ein Gebiet, das wie groß ist?
1600 Hektar. 1600. Das sind ungefähr, ich sag's immer, 1600 Fußballfelder. Da kann sich auch keiner drunter vorstellen, aber es ist eine Menge.
Mhm. Wie viele Bäume? Haben die Bäume nicht gezählt?
Sehen wir nur die großen oder auch die kleinen?
Ja, zählen wir die kleinen auch mit.
Dann kann ich es nicht in einer Zahl nennen.
Wie viele Mitarbeiter?
Bei uns im Forstbetrieb sind es 9 Revierleiter, also wir sind 9 Reviere. Und es tut mir leid, aber ich kann nicht genau sagen, wie viele Waldarbeiter. Viel zu wenig von diesen wertvollen Kollegen. Aber bei mir im Revier, ich teile mir das mit einem Nachbarn, sind es 3 Waldarbeiter.
Mhm. Ist das viel zu wenig? Ist das Fachkräftemangel oder habt ihr nicht genug Geld, um die zu bezahlen?
Fachkräftemangel. Ja, definitiv. Ja.
Mhm. Zum Förster, also zu der Respektperson, du wirst Revierförster, früher hat es auch ein dienstliches Forsthaus immer gegeben.
Gibt es jetzt teilweise auch noch.
Leben Sie in einem dienstlichen Forsthaus?
Nein.
Warum nicht?
Weil es bei mir im Revier keins gibt. Das wurde irgendwann vor Jahren verkauft.
Okay.
Und ich muss feststellen, das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist man direkt vor Ort und hat das Büro im Haus und kann da auch bei schlechtem Wetter zu Hause immer was machen. Auf der anderen Seite hat man auch einfach mal Abstand.
Auch nicht verkehrt.
Ja.
Wie ist denn das? Also Sie sind nicht verbeamtet, sondern angestellt, aber beim Freistaat Bayern angestellt. Ist denn der Wald für das Bundesland Bayern, ist das ein Zubrotgeschäft oder verdient er richtig Geld damit? Verdient man mit Wald Geld?
Ein Zubrot, würde ich sagen.
Mhm.
Ja.
Lebt vor allen Dingen, also Einkünfte vor allen Dingen vom Holz, dann logischerweise von der Holzwirtschaft.
Genau, von der Holzwirtschaft. Es sind aber auch Nebengewerbe, Windkraft, irgendwelche Vermietung, Verpachtung. Dann haben wir Abbau von Steinen, irgendwelchen Erd.
Seltene Erden. In Krumbach gibt es seltene Erden. Stimmt es, dass Donald Trump? Nein? Das hätte man jetzt schön sagen können.
Bodenschätze, Steine, solche Erdöl. Dinge. Legen Sie mir da nichts in den Mund.
Ich sag Ihnen eins, die Krumbacher Forsten.
Ja, genau.
Die kommen jetzt alle am Wochenende und die graben bei Ihnen.
Es gibt Führungen. Nee, also so grob kann man sagen, in dem gesamten Cluster Forst und Holz, das ist ja das Verrückte, das ist, hat man gar nicht so auf dem Schirm, da gehören die Säger dazu, da gehören die Unternehmer dazu. Die Pflanzer, also ganz schön viel.
Und Sie tragen einiges dazu bei.
Unter anderem.
Ich habe gehört, dass Sie eine unfassbar wertvolle Eiche im Revier hatten.
Das war das Revier, das ich letztes Jahr vertreten hatte. Genau, das Revier Sögenstein. Da war ich Unterstützung, Vertretung. Und ja, das war ein
Mordkummer. Und da kann also so eine Eiche, die 6,40 Meter hoch ist, schon mal eine Menge Geld bringen.
Ja. Sowas Besonderes wird dann nicht irgendwie in der Massenware verkauft, sondern sowas kommt auf den Submissionsplatz und dann wird eben
der Submissionsplatz
Wertholzversteigerung. Das heißt, da liegen an einem Tag X ganz viele tolle, starke, besondere Bäume, entweder von der Dimension, von der Baumart her. Und dann wird da ein verdecktes Angebot, das heißt Käufer kommen, dürfen da im Briefumschlag ihr Angebot abgeben und irgendwann fällt der Hammer.
6,40 Meter war sie lang. Und ich bin echt drüber gestolpert. 4.300 Euro. Mhm. Das ist aber schon viel, oder?
Ja.
Jetzt werden wir nochmal die Bäume zählen, die Sie vorher nicht zählen konnten, die Sie rumstehen haben.
Mhm. Wenn alle diesen Wert bringen würden, dann wären wir sehr, sehr, sehr reiche Menschen. Aber das sind wir nicht. Mhm. Weil das sind ja wirklich die Sahnehäubchen, die wir da...
Und ich habe gelernt, dass daher tatsächlich der Begriff, das hätte ich nie drüber nachgedacht, doch der Begriff Astrein kommt daher, oder?
Ja, unter anderem, genau. Weil darum geht es eben, dass da keine Äste dran sind und dass man eben, wenn man die Bretter durchsägt, keine Löcher oder die Maserung eben erhalten ist.
Das war eine Ausnahmeeiche.
Ja, die wir immer wieder haben, genau.
Immer wieder Ausnahmeeiche.
Ja.
Hervorragend. Australien war auch nicht Ihr einziger Abstecher vorher, glaube ich, sondern Indonesien auch noch?
Genau, in Indonesien war ich auch noch. Da war ich 3 Wochen mehr oder weniger Urlaub, aber da habe ich einen ehemaligen Studienkollegen besucht, der eine Hilfsorganisation ins Leben gerufen hat. Und da wollte ich mal schauen, was die da vor Ort machen.
Und was machen die da vor Ort?
Ganz viele unterschiedliche Projekte. Die nennen sich Project Wings. Und damals war das Ganze noch so in den Kinderschuhen. Unter anderem geht es da Aufklärung über Müll, über Kompostierung, was da dahinter steckt. Dann haben die unfassbar riesige Probleme mit Monokulturen, was Palmölplantagen betrifft, wo mir erstmal bewusst geworden ist.
Sind sie dann schon wieder im Wald gedanklich?
Genau, ja. Wo mir dann bewusst geworden ist, wo dieses Palmöl überall drinne steckt und wie wir da auch mit verbunden sind. Dann haben sie Rangerstellen, die aufklären über den Umgang mit Orang-Utans. Dann haben wir Englischunterricht gegeben, also viele Kunden,
wir haben auch in die Abteilung Reiselust.
Genau, ja.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Lena Tausch, Wild, das ethisch korrekte Fleisch.
So, das haben wir noch unterschlagen jetzt bei Ihrem Weg. Also die Veränderung von der Vegetarierin zu Jägetarierin, die also durchaus auch Fleisch isst, wenn sie das Tier selber erlegt hat. Schon ein ziemlicher Schritt, weil es waren ja, am Ende waren es ja ethische Gründe dafür, dass sie damals irgendwie angefangen haben, kein Fleisch mehr zu essen. Ne? Haben wir ja
schon ethische und vor allem emotionale,
ja?
Diese Bindung zu dem Tier, genau. Ja.
Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, das Wild zu erlegen, auch zum Job des Försters gehört, das war Ihnen schon klar.
Es war klar, aber im Studium, wir lernen ja unglaublich viele Dinge, haben am Schluss total viele Möglichkeiten, wo wir arbeiten können. Und ich habe immer gesagt, ich muss ja später nicht unbedingt jagen, weil ich gar nicht zumindest das hundertprozentige Ziel hatte, Revierförsterin zu werden. Das stand so, mit der Zeit hat sich das entwickelt. Der Jagdschein.
Darf ich ganz blöd zwischenfragen? Ja. War das Spaß oder ernst, dass Sie gesagt haben, Sie haben unglaublich viele Möglichkeiten, was Sie arbeiten können?
Nee, das ist definitiv.
Mit Forstwirtschaft?
Ja, also wir können in den Naturschutz, wir können in die Forschung zum Beispiel. Ja. Nee, wir können in die ganze holzverarbeitende Industrie, sämtliche Sägewerke. Also da gibt es wirklich vielfältige Bereiche. Nur eben, wenn man sagt, ich möchte klassisch Revierleiter werden oder Revierleiterin, dann wird es irgendwann zumindest räumlich eng, weil es halt nur eine begrenzte Anzahl von Revieren gibt. Genau.
Aber dafür haben Sie sich trotzdem entschieden.
Genau. Und um auf das Jagdthema zurückzukommen, ich habe gesagt, was ich habe, das habe ich. Das heißt, ich mache den Jagdschein auf jeden Fall mit. Ist keine Pflicht im Studium, aber später Einstellungsvoraussetzung. Und mit dem ganzen Studium, mit den ganzen Zusammenhängen, mit dem Thema Jagd, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, sind mir irgendwann, ist so dieses große Ganze für mich, hat sich das so zusammengepuzzelt, dass man eben nicht aus Jux und Tollerei und am Spaß am Töten ein Wild erlegt, sondern dass das ja einen größeren Mehrwert hat irgendwie. Und
aber das ist jetzt die rationale Ebene wieder, ne?
Ja. Und vielleicht auch das, dass das Tier nicht bei mir im Garten steht und ich das fütter und streichel. Diese Nähe vielleicht auch.
Trotzdem war das Emotionale, musste ja auch erstmal besiegt werden. Das stelle ich mir nicht leicht vor. Dann irgendwann muss es ja die Situation gegeben haben, wo sie das erste Mal dann, wie nennt man es, angesessen sind oder so.
Ja, und das war, es ist nach wie vor. Also ich gehe nach wie vor noch auf den Hochsitz und bin nach wie vor auch noch mit den Emotionen dabei. Und das merke ich am Herzschlag, das merke ich, wenn ich dran sitze, wenn ich das erste Reh entdecke abends oder morgens auf dem Ansitz, je nachdem, wann ich bin. Und da geht mir immer noch der Puls hoch, weil mir bewusst ist, was ich da mache. Aber tatsächlich beim ersten Ansitz, das war unglaublich toll und ich werde es nie vergessen, weil da meine beste Freundin mit dabei war. Und wir saßen zu zweit auf dem Hochsitz. Es kam ewig nichts und ich habe ja noch ins Ohr geflüstert und habe gesagt, hey, manchmal sieht man halt auch nichts, dann sitzt man einfach 3 Stunden draußen.
Und Sie waren heimlich froh?
Ja, vielleicht. Und dann hat es die Dämmerung eingesetzt und dann ist das erste Reh auf die Wiese gesprungen, das zweite, das dritte und wir waren beide total überwältigt. Sie sowieso, weil sie damals zu mir gesagt hat, es waren die ersten Rehe, die sie so aus der Nähe gesehen hat. Und dann habe ich durch mein Zielfernrohr geguckt und habe zu ihr gesagt, hey, ich gucke jetzt erstmal. Sie hatte die Ohren schon zugehalten und dann habe ich angelegt, habe durchgeschaut und hatte das Tier dann im Visier. und habe schon gemerkt, oh, der Puls geht los, die Waffe bewegt sich und man muss einfach Ruhe bewahren. Und sie hat in einem absoluten Vertrauen neben mir geflüstert, du schaffst das. Mhm. Und in diesem Moment habe ich dermaßen ein Vertrauen gehabt, habe geschossen, das Stück ist sofort umgefallen, lag da. Ich habe nochmal repetiert, also nochmal eine Kugel in den Lauf verfrachtet, falls, und das kommt immer mal wieder vor, das Stück vielleicht nochmal aufsteht. Mhm. Sie ist in Tränen ausgebrochen. Oder ja, das Stück,
das ist ja Jägersprache.
Genau,
also weil man sich so weit wie möglich distanzieren will. Da ist das nicht mehr ein gerade noch gelebt habendes Tier, es ist ein Stück.
Ja, genau. Und genau, auf jeden Fall lag das Stück da. Ich habe gezittert am ganzen Körper, habe die Waffe weggestellt. Meine Freundin hat Rotz und Wasser geheult, weil sie A, einfach total überwältigt von der Situation war, mit den Emotionen, bei mir beim ersten Mal dabei sein, und dann ist Ruhe eingekehrt. Und dann war ich einfach erstmal dankbar.
Aber damit ist es ja sogar noch gar nicht getan, oder?
Also nein.
Es ist das eine, das Stück zu erlegen und dann...
Ja, dann kehrt erstmal Ruhe ein. Das gehört einfach dazu, dass man auch wirklich sagt, man gibt dem Tier die Ruhe zum Sterben, wenn man so
ist
sagen
es
möchte.
Ist es dann noch nicht tot?
Doch, aber das einfach so ein bisschen Gedächtniszeit oder ich weiß nicht, wie man es nennen möchte.
Trauer.
Genau, jeder, wie er das möchte. Und dann, ja, dann kommt die Arbeit. Dann geht es erstmal los, den Wildkörper ins Auto zu verfrachten und in eine Wildkammer zu bringen, um es aufzubrechen.
Aufzubrechen. Und das ging auch alles? Also wir brauchen jetzt noch nicht in die Details gehen, aber ich meine, nochmal, bis dahin hatten Sie 9 Jahre lang aus Überzeugung kein Fleisch gegessen, weil Sie gesagt haben, nee, das kann ja nicht sein, dass ich ein Tier umbringe.
Das ging auch, aber weil ich wirklich sagen muss, ich hatte von Anfang an unglaublich wertvolle Menschen um mich rum. Mhm. Mein damaliger Chef, der hat mich da an die Hand genommen und ist mir auch mental zur Seite gestanden und... Ich hatte davor während des Studiums auch das Aufbrechen schon mal miterlebt, also das Ausweiden des Tieres. Mhm. Und da habe ich schon auch gemerkt, also ich habe versucht, da immer die Sachebene mit reinzunehmen und einfach zu sagen, wow, wie interessant, was sehe ich da alles? Herz, Leber, Niere und diese ganzen Sachen.
War das die größere Überwindung oder die größere Überwindung ist später dann auch noch zu essen tatsächlich?
Nee, also das Aufbrechen ist die größere Überwindung gewesen. Mhm. Weil das Essen hatte ich im Studium, da gab es an Weihnachten ein Bild und alle Familie saß zusammen und hat geschwärmt, wie gut es schmeckt. Und ich habe mir gedacht so, damit könnte man sich doch jetzt mal auseinandersetzen. Und dann gab es an Weihnachten tatsächlich, hört sich ein bisschen an wie in so einem Märchenfilm, aber mein erstes Stück Fleisch nach 9 Jahren.
Und jetzt eben intellektuell sozusagen geklärt. Also da hat jetzt die Ratio die Emotion besiegt, eben zu sagen, ja, es ist in Ordnung und dieses Fleisch kann ich essen. Warum ist dieses Fleisch jetzt das Bessere?
Ich würde sagen, sie haben sich die Hände gegeben, weil die Emotionen spielen noch mit. Aber wenn man sich überlegt, dass ein Reh, ein Wildschwein, eine Gams, was auch immer da draußen rumspringt, ein absolut freies, unberührtes Leben hat. Mhm. Die haben keine Transportwege, die haben keine Fütterungen, die leben im Einklang mit der Natur und sterben im Idealfall mit einem Schuss und bekommen vorher nichts mit. Mhm. Und da zu sagen, die haben keine Zäune, das ist für mich was, wo ich sage, damit kann ich, das kann ich absolut vertreten. Und auch, und das ist das, was ich vorher meinte mit dem Wort Vegetarier, manche begrenzen es wahrscheinlich nur darauf, wenn ich mal irgendwo beim Essen bin und da gibt es ein Stück Rind, das irgendwo aus der Bioproduktion herstammt, dann esse ich das auch mal. Aber generell zum Fleischkonsum habe ich für mich gesagt, lieber weniger und dafür qualitativ
weniger hochwertig. Weniger heißt wie oft?
Das kommt immer damit, also ich muss auch sagen, das ist gekoppelt mit dem, wer für mich kocht. Nee, also einmal die Woche.
Okay. Ein bisschen ist es aber schon noch eine Luxusposition, oder? Weil so könnten wir uns ja nicht ernähren. Es kann ja nicht jeder wild essen. So viel gibt es ja gar nicht.
Genau, so viel gibt es nicht. Beziehungsweise es könnte schon jeder, aber da sind wir halt wieder bei der Quantität. Mhm. Dass man eben einfach das Ganze runterschraubt. Das hatte ich, glaube ich, auch in dem Fernsehbeitrag damals gesagt, weil sonst sind wir ja wieder bei einem Massenprodukt, das bedient werden muss. Aber leisten kann sich das freilich jeder. Also es ist wirklich, und das muss man manchmal sagen, die Preise, die für Wild erhoben werden, das ist manchmal für die Qualität, die man bekommt, echt schade.
Mhm. Leisten kann sich's jeder und die sich's nicht leisten können, die gehen halt wildern.
Nein, weil dafür gibt es ja unsere lieben Wildhändler, oder? Ich weiß nicht, wie Sie es meinen.
Nein, ich meine das so, dass als Försterin man sich ja sicher die Frage auch mal stellt oder stellen muss, wie ist es mit Wilderei bei mir im Revier? Spielt es bei Ihnen eine Rolle? Gibt es das überhaupt?
Ich bekomme nichts davon mit. Geben tut es okay. Das bestimmt. Ich glaube jetzt bei uns nicht, weil der Wald hat Augen und Ohren überall. Und oftmals wissen die Jäger ganz genau, wer sich wo rumtreibt. Aber ich habe tatsächlich schon davon mitbekommen, aber jetzt nicht bei mir im näheren Umfeld.
Weil sich jeder bei Ihnen Wild leisten kann? Oder weil die Krumbacher alle so nette Menschen sind, dass die niemals wildern würden? Oder?
Ja gut, Wilderei, das setzt ja eigentlich, würde ich jetzt mal, oder so sehe ich das, den Waffenbesitz voraus. Weil,
mit bloßen Händen ist schwierig.
Ja, ja. Ich glaube, dass auch Asterix und Obelix vielleicht noch Hilfsmittel dazugenommen haben. Nee, das setzt, eine gute Frage. Nee, ich weiß nicht, warum das bei uns so ist, aber ich hoffe und
vielleicht
wünsche mir,
dass es
so bleibt.
Vielleicht ist auch ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend oder so, einfach, dass Wilderei einfach kein Thema mehr ist.
Also allein, wenn man sich die Folgen daraus, wenn man erwischt wird, also naja, muss man schon mutig sein.
Das war mal richtig schlimm. Also es waren ja wirklich mal die schlimmsten Verbrecher, die Wilderer.
Mhm. Ja gut, aber ich glaube, diese Zeiten sind tatsächlich rum.
Okay, da haben Sie Glück gehabt. Warum wünschen Sie sich einen Titel, der Glück heißt?
Weil glücklich sein ganz schön gut tut. Und ich ein sehr positiver Mensch bin und Glück dazu gehört. Und ich glaube, man findet das Glück ganz oft im Kleinen. Und wenn ich so durch den Wald gehe oder im Arbeitsalltag oder auch im Privaten, es gibt so viele Dinge, wo man sich aufregen kann. Und wenn man dann den Fokus wieder anders lenkt und auf die schönen Dinge im Leben und sagt, okay, ist wirklich so schwerwiegend oder so tragisch oder so, ich weiß es nicht, glücklich sein macht Spaß, tut gut.
1:1 der Talk mit Lena Tausch. Wie finden Sie als Revierförsterin in Krumbach den Begriff und den Vorgang Waldbaden?
Den finde ich gut.
Braucht's das?
Ich glaube, das ist Auslegungssache. Allein wenn ich durch den Wald schon laufe, ist das für mich ja irgendwie so ein Baden in der Natur. Und ich glaube, es braucht es ganz dringend, weil das einfach gut tut.
Mhm. Aber so diese Bewegung spricht ja sehr dafür, dass offensichtlich Menschen so denaturiert sind, dass also der normale Spaziergang reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt also, haben Sie in Krumbach auch schon mal, steht da schon mal Ministerpräsident und umarmt einen Baum? Das wird mir auch, wird ja auch gern gezeigt.
Ist mir jetzt noch nicht begegnet.
Aber wie erleben Sie die Menschen, wenn die in den Wald gehen? Sind die wirklich so denaturiert, dass die da neuen Zugang zu brauchen?
Kommt immer darauf an, in welchem Wald man ist. Also jetzt gerade in Krumbach empfinde ich das einfach so, das ist deren Wald. Die Leute haben einen engen Bezug dazu, sowohl emotional als auch von den Räumlichen. Die kennen sich oft auch besser aus als ich und können mir viele, viele Geschichten erzählen. In meiner Ausbildung oder im Studium war ich dann auch mal in Bereichen wie Stuttgart, also in Großstadtwaldnähe. Und da ist wirklich so, die können Laubbaum vom Nadelbaum schwierig unterscheiden. Und dass da in irgendeiner Form eine Annäherung an den Wald und die Natur gut tut, definitiv.
Jetzt sind wir dann wieder beim Erholungswald,
ja,
den Sie ja haben. Wie viel Mensch verträgt aber so einen Wald?
Wie genau oder worauf wollen Sie hinaus? Also weil das in Zahlen zu fassen gibt es ja nicht. Ich glaube,
nein, ich will das gar nicht in Zahlen fassen. Ich meine, wenn Sie sagen, das Tolle an Ihrem Wald ist, das ist ein Erholungswald, ja, da sind die Wege ein bisschen breiter, da kommt man mit Kinderwägen im Zweifel auch gut durch oder was auch immer da noch ist. Ist es dann noch ein Wald, wie Sie sich den vorstellen?
Ja, weil der quasi durch die Wege auffällt, durch die Erholungsrichtungen auffällt. Ansonsten ist ein Wald im klassischen Sinne. Ich glaube, Wald verträgt unglaublich viel Menschen, wenn die Spielregeln eingehalten werden. Und das bedeutet, auf den Wegen bleiben, reiten, Fahrrad fahren, nur auf vorgesehenen Wegen, seinen Müll wieder mitzunehmen und vor allem auch offen sein für das, was da draußen passiert, sowohl von der Natur als auch von der Forstwirtschaft. Weil das ist ja oftmals so, Forst und Natur oder Forst und Wald, das sind ja diese zwei Begriffe. Das eine ist so das Wirtschaftliche, das andere das Natürliche. Das erlebe ich schon, dass da eben waldfremde oder forstfremde Menschen ein Problem damit haben. Aber Wald verträgt viel, solange wir gut mit ihm umgehen.
Wie Urwald ist Ihr Wald? Also wie viel ist da noch Monokultur, die es ja früher weitgreifend nur gab, weil die für den Holzanbau einfach damals am sinnvollsten war? Und wie viel ist da schon naturbelassen?
In dem Wald, den ich habe, da gibt es sogenannte Naturwaldreservate und diese Naturwaldreservate sind Bereiche, die quasi komplett in Ruhe gelassen werden.
Ah, da sind dann auch keine breiteren Wege mehr für Kinder.
Genau, da ist dann gar nichts, da wird überhaupt nichts mehr drin gemacht, außer der Borkenkäfer geht rein, dass wir forstschutztechnisch da tätig werden müssen oder Verkehrssicherung, das heißt irgendwelche Gefahren abwenden vom Menschen. Aber ansonsten sind die da, um zu schauen, wie entwickelt sich der Wald, wenn wir nicht mit reinfuchsen, wie entwickeln sich auch die Baumarten in Bezug auf Klimawandel. Also als Forschungsprojekt auch. Und von dem her haben wir kleine Urwälder oder beziehungsweise Naturwälder bei uns im Revier.
Wie fit ist denn Ihr Wald in Krumbach für den Klimawandel?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir beobachten, dass, wie das alle mitbekommen, die extreme Trockenheit, Sonne, Wind, Stürme, Hochwasser, letztes Jahr war es ja ganz schlimm, uns ordentlich zu schaffen machen. Aber, Und da sage ich ein großes Aber, wir sind schon ganz schön fleißig und auch meine Kollegen, mein Vorgänger, damit beschäftigt, viele Baumarten mit reinzubringen. Naturverjüngung, Kultur, also Kulturbegründung, das heißt neue Bäume pflanzen. Mhm. Und da verfolgen wir bei den Bayerischen Staatsforsten das Vier-Baumarten-Prinzip.
Das Vier-Baumarten.
Oder Vier-Baum-Konzept. Das heißt, wir wollen mindestens 4 Baumarten, verschiedene auf einer und derselbe Fläche. Und da sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg.
Das heißt, wenn Sie, ist ja bald in 30 Jahren, in Rente gehen, wie anders wird der Wald dann aussehen, verglichen mit heute, bei weiter steigenden Temperaturen?
In 30 Jahren wird da was zu sehen sein, aber wir brauchen mehr Zeit, die wir nicht haben. Aber er wird hin, und da hat mein Vorgänger wirklich super, super vorgearbeitet, strukturreicher. Das heißt, wir haben kleine Bäume, also auf einer und derselben Fläche haben wir verschiedene Baum, wie nennt man es, Höhen, also kleine Bäume, große Bäume. Vorher hatten wir alle immer in also ein und dieselbe alte Monokultur, genau. Wir haben verschiedene Baumarten, wir haben mehr Strukturreichtum, also es wird bunter.
Bevor Sie auf die Welt gekommen sind, in den 80er Jahren, gab es mal diesen Begriff Waldsterben, der zum ersten Mal Konjunktur hatte bei uns. Dann hat man irgendwie lange nichts mehr gehört. Denn damals war das, ja mit ein Grund dafür, dass die Grünen überhaupt rausgekommen sind, überhaupt die Partei auf die Welt gekommen ist. Der Begriff, den gibt es so plötzlich irgendwie nicht mehr. Ist das Waldsterben abgewendet oder haben wir uns da getäuscht damals oder was ist...
Gute Frage, aber vom Waldsterben, ich meine, der Wald ist in Gefahr. Wenn wir ihn für uns so nutzen wollen, also wenn wir weiterhin unsere Ansprüche dran haben, die Natur, sage ich, holt sich alles zurück und eigentlich bräuchte die uns gar nicht. Aber es ist schon so, dass eine Veränderung da ist, aber das Waldsterben an sich, ich meine, es wächst jedes Jahr oder beziehungsweise wir nutzen weniger als zuwächst. Von dem her wird der Wald immer mehr, er verändert sich. Er stirbt teilweise, klar, mit den einzelnen Baumarten, aber er verändert sich. Ich würde mir persönlich keine Sorgen um unseren Wald bei uns in Bayern machen.
Können Sie denn dann den Wald selber tatsächlich auch noch genießen? Also im Sinne von Waldbaden oder sehen Sie überall nur Schäden und Borkenkäfer und der Baum muss auch irgendwann mal dran glauben?
Durch das, dass es bei mir relativ oder bei uns in der Region relativ überschaubar ist, noch zumindest. Ich meine, die Borkenkäfer-Saison, das geht jetzt erst los. Aber ich kann es genießen. Es war eine Zeit lang im Studium, da habe ich mir ultra schwer getan, weil ich die Bäume nicht erkannt habe und immer nicht wusste, wo geht's hin und was muss ich tun und welche Tätigkeiten müssen getan werden. Mittlerweile schaffe ich es richtig gut, auch zu sagen, stopp, ich gehe mal Waldbaden.
Dann trifft man sie da. Und auch in Krumbach. Ist das Ihr Lieblingswald dann, Ihr eigener auch? Oder haben Sie noch einen anderen, wo Sie sagen, ah, der ist noch schöner?
Tatsächlich war ich bei meinem Kollegen in dem alten Revier jetzt und der ist total anders. Der ist viel, viel laubholzdominierter, also da ist ganz arg viel Buche, auch unglaublich schön. Von dem her, sobald es grün ist, fühle ich mich wohl.
Vielen Dank für den Besuch. Dann halten wir Sie nicht länger auf und sperren Sie nicht weiter im Studio ein. Raus in den Wald.
Vielen Dank.
Dankeschön für den Besuch, Lena Tausch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Im Mai vor einem Jahr war dieses Gespräch mit Lena Tausch, das Sie heute noch einmal hören konnten. Und wenn Sie jetzt auch Lust auf Wald bekommen haben, besonders in Krumbach, wo auch Lena Tausch ihr Revier hat, dann empfehle ich Ihnen den Krumbacher Waldnachmittag, besonders für Familien mit Kindern im Grundschulalter am 18. Juni. Startpunkt ist dann am grünen Klassenzimmer in Krumbach.